Die Big Show 610 biegt in die Endkurve und in die letzte Kurve vielmehr. Und ich freue mich sehr, dass er kurz unter seinem Regenschirm hervorgekommen ist. Nämlich der große, der fantastische Moritz Lang in Rom. Guten Morgen, lieber Moritz.
Ja, guten Morgen. Du, es ist trocken gerade. Ich weiß gar nicht, was du hast.
Also ich dachte echt, wir waren ja 2019 gemeinsam dort. Ich dachte echt, es kann nicht mehr schlimmer kommen. Wir haben ja auch, ich glaube, in München drüber gesprochen. Abgesehen davon, dass wir damals die Maschine des Stenotypistin kaputt gemacht haben, aber wir waren eigentlich nur im Regen. Es ist nervenzehrend, isn't it, Moritz? Oder wie kommst du über die Tage, dieser Tage in Rom?
Ja. Es ist wirklich zäh, weil was man nicht sieht auf dem Bildschirm, es ist noch zu immer, ja, nicht kalt, aber kühl und durch die Nässe, das zieht irgendwie komplett in die Knochen gefühlt. Es ist schon nicht das allerschönste Tenniswetter und gleichzeitig kann man ja festhalten, sie können spielen, bis auf wenige Ausnahmen, wurde wenig verschoben, ja, Zverev musste zweimal an einem Tag ran, gleiches für Tsitsipas noch und Co., also ich glaube, 6 Spieler waren betroffen, sei es drum, aber die mussten auch nur ihre Matches zu Ende bringen, da war jetzt nicht der ganz große Stau, das ging schon einigermaßen, aber nochmal, bestes Tenniswetter ist es nicht und jetzt reden wir total lustig darüber, aber man darf schon auch einmal festhalten, hier in Rom ist alles okay, wirklich, was da in Emilia-Romagna passiert, wir kriegen es ja mit klar. Durchs Formel-1-Rennen, durchs Abgesagte, ist ja dramatisch, aber das zeigt, was in Italien gerade los ist und was es für eine Schieflage gibt.
So, jetzt hast du Alexander Zverev erwähnt, den du am Dienstag gleich zweimal vor dem Mikrofon hattest. Erstens, beim ersten Mal nach seinen 25 Minuten, die er gegen JJ Wolf noch gespielt hat. Und dann, das schätze ich auch an dir, weißt du, was, dass du ihm dann auch sagst, nachdem das Interview, das war noch für 2 Sekunden offen, das Mikrofon, dass du dich eben bei ihm auch dann auch noch bedankst, dass er wirklich sich die Zeit genommen hat, weil natürlich war er frustriert und natürlich passt ihm das nicht, dass er jetzt zum dritten Mal hintereinander gegen Medvedev verloren hat, nach einem sehr, sehr schwachen ersten Satz, nach einem engeren zweiten Satz, was für ihn auch kein Trost war. Also ich fand, du hast ihm eh ein bisschen was an die Hand gegeben, womit er arbeiten kann. Davon wollte er dann nichts wissen, was ich auch verstehen kann, weil er massiv frustriert ist. Was ist es denn aus deiner Sicht? Ist es Frustration? Ist es Ratlosigkeit? Was hast du da gespürt bei deinem Interviewpartner Alexander Zverev?
Ja, ich spüre beides. Pass auf, ich muss leider ein bisschen weiter ausholen, weil ich habe ihn hier in Rom wirklich hochprofessionell erlebt und ich gehe jetzt wirklich mal nur von meiner Warte aus. Er hat mir gute Interviews gegeben und das war nicht immer so. Selbst nach Siegen war der manchmal sehr schmallippig, kurz angebunden, hatte gar keinen Bock, hat er in deinem Regen stehen lassen, hier sogar im wahrsten Sinne des Wortes, aber nein, hier hat er es eben nicht getan. Auch nach dem Match von JJ Wolf könnte man ja meinen, er will sofort weg und sofort die Pause nutzen, weil sehr viel kürzer oder kurz danach musste er schon gegen Medvedev spielen. Stattdessen steht er da, gibt mir ausführliche Antworten, die zum Teil auch wohl überlegt sind. Er hat nochmal darüber geredet, wie er sich mit Medvedev ausgesprochen hat, wie wichtig das auch war, dass die zwei sich an einen Tisch gesetzt haben, etc. pp. Also das zeigt doch ein wirklich hochprofessioneller Umgang mit allen Themen. Auf dem Court haben wir das ohnehin gesehen, also sprich auch beim Training, aber auch in der Medienarbeit. Und dein angesprochenes Interview, das letzte, das ich jetzt hier mit ihm geführt habe, nach der Niederlage gegen Medvedev, da gab es dann auch wieder Kritik, ich sei zu weich, kam da auf den sozialen Netzwerken. Ach, komm, nein, ich habe einfach gespürt. Ja, na, ich mache mir da keine Gedanken, keine Sorge, aber trotzdem möchte ich einmal sagen, warum ich mit ihm da so umgehe. Ich spüre es ja, ich sehe ja, wen ich da gegenüber habe. Der liegt eh schon am Boden, der ist völlig betröppelt, der hat null Bock auf dieses Interview. Ja, warum sollte er auch Lust darauf haben? Und kommt trotzdem und sagt trotzdem 3 Sätze zu Roland Garros. Und da schwingt ja auch schon viel mit, dass er sich durchaus Sorgen macht, dass da der Knoten nicht platzt, weil es ja hier schon nicht geklappt hat, weil es ja in Madrid schon nicht geklappt hat und erst recht nicht in München. Und das schwingt da ja in dieser Aussage alles mit. Von daher war das Interview auch wichtig und gut. So, jetzt aber so zu der Analyse, was ich auf dem Court während des Spiels gesehen habe und was ich dann auch im letzten Interview wahrgenommen habe. Du hast Frustration gesagt und Ratlosigkeit.
Ja, ja.
Beides ist es du. Also Frustration, das macht mir mehr Sorgen. Du siehst ihn auf dem Court, teilweise nach einem gewonnenen Aufschlagspiel, der Kopf geht runter irgendwo zur Brust und er trottet meinetwegen zurück zur Bank. ja, was ist denn los? So kenne ich Alexander Zverev gar nicht. Also außer es läuft überhaupt nicht. Aber der hat kein Selbstbewusstsein, kein Selbstverständnis auf dem Platz. Und die einfachsten Dinge wie Körpersprache lässt er schleifen. Das kannte man von Zverev ehrlich gesagt gar nicht, weil eigentlich hat er ein gesundes, manchmal übergesundes Selbstbewusstsein. Und woher rührt's? Und da komme ich zu dem zweiten Begriff, den du benutzt hast, Jan. Es ist die Ratlosigkeit. Er weiß nicht, was los ist, was falsch läuft. Gut, Doppelfehler, das kennt er ja inzwischen, diese Thematik. Das ist das eine, aber auch sonst, wenn er auf einmal im Spiel seine Vorhand einbricht, wenn er auf einmal gar nichts mehr funktioniert oder völlig wilde Entscheidungen getroffen werden, die kommen für ihn, glaube ich, auch, so nehme ich es wahr, total aus dem Nichts, und das ist zu viel Ratlosigkeit. Also, hui, das wird nochmal hochinteressant, was da vor allem in Roland Garros passiert. Gut, danach hat er keine Punkte zu verteidigen, da wird dann die Welt schon wieder etwas rosiger aussehen.
Ja, nur wenn er in Roland Garros nicht ins Halbfinale kommt, was ich im Moment schon als unwahrscheinlich ansehe, wird es halt öfter passieren, dass er eben im Achtelfinale schon gegen jemanden spielt wie Medvedev, weil er in der Weltrangliste halt einfach weiter hinten ist. Ich lese dann ja auch immer, und man soll es eh nicht machen, weil die Facebook-Kommentare auch bei uns bei Tennisnet, das ist manchmal, denkst du dir, ja, Freunde, get a life, ja, das Erste. Aber man hört ja immer, er muss in seinem Team was ändern und muss sich von der Familie trennen, und das höre ich, und da möchte ich gleich den Bogen spannen auch zu Tsitsipas und meinetwegen auch zu Holger Rune und überall dort, wo die Eltern noch drinnen sitzen, wobei bei Rune ist ja die Gemengelage ein bisschen eine andere, weil die Mutter sich, soweit ich das verstehe, nicht ins Tennis einmischt. Bei Tsitsipas und bei Zverev ist es so. Und da denke ich mir dann, ja, das ist leicht gesagt für uns, Moritz, oder für mich, wenn ich jetzt sagen würde, na, der Tsitsipas, der muss sich emanzipieren, da muss der Vater raus. Ja. Aber diese ganze Familie Tsitsipas, von der mir übrigens unser lieber Freund Gerhard Kleffmann gesagt hat, dass es eine wirklich, wirklich nette Familie ist, die natürlich am Tennisplatz ist manchmal schwierig, aber sich von dieser Familie zu trennen, das zu verlangen, einfach mal, das geht ja nicht. Das ganze Leben der Familie Tsitsipas ist auf den Erfolg von Stefanos ausgerichtet, und das funktioniert ja prächtig, wenn wir mal ehrlich sind. Und ich glaube, das geht nicht so einfach. Wie siehst du da die Gemengelage?
Ja, also ich kann bestätigen, was Gerhard gesagt hat. Ich durfte mich mit dem Vater mal einmal unterhalten. Das war nach dem Sieg bei den ATP-Finals. Unwahrscheinlich netter Mensch. Sehr offen, einem total zugewandt. Wirklich toll. Mit der Mutter habe ich mich noch nicht unterhalten, aber macht ja auch einen guten Eindruck. Ich kann die Forderungen nachvollziehen. Ich habe sie das ein oder andere Mal auch ausgedrückt, nur glaube ich, dass ich das immer etwas vorsichtiger relativiert tue, weil ich auf die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen habe. Aber ich kann es nachvollziehen, weil mir ist das alles ein bisschen zu, ich sage mal, klemmy dazu, zu eng, zu wenig Freiheit. Und ich glaube schon, dass die Spielerinnen, gilt ja für die WTA-Tour genauso, sich entwickeln müssen. Und ich frage mich manchmal, ob das geht, wenn die Väter und Mütter wirklich, die sitzen ja nicht nur in der Box. Was man nicht sieht, ist bei zum Beispiel Rune, gut, der ist noch sehr jung, da kann man sagen, vielleicht passiert da auch noch was, die ist bei jedem Training dabei. Vom ersten Ball an der T-Linie bis zum letzten Aufschlag. Bei jedem Mittag-Abendessen sehe ich sie im Players-Bereich. Das für mich ist das eine komische Gemengelage, weil es wenig erwachsen wirkt. Ja, ja. Und man kennt ja durchaus auch immer mit einem Lachen die Geschichte von Alexander Zverev, dem alles Mögliche hinterhergetragen werden muss, weil er es einfach vergisst. Dem werden die Klamotten rausgelegt, so ungefähr noch, weil er selber nicht hinkriegt, oder das Packen der Koffer. Und ich glaube, dass das schon dazu gehört, zu einem fertigen Menschen und damit auch zu einem fertigen Tennisspieler auch mal selber die Spülung zu drücken, nach dem Klo gehen oder eben den Koffer zu packen oder ein Handtuch zusammenzulegen, vielleicht sogar mal ein Spiegelei braten. Weil, ja, nochmal, da rede ich von einem fertigen Menschen, und nur auf dem Court hilft, oder auch auf dem Court hilft ein Erwachsensein. Und nehmen wir doch mal die großen Kerle, die wir uns da anschauen. Ein Djokovic, ein Federer, auch Nadal. Gut, bei Nadal war der Onkel halt dabei. Aber Djokovic, da hast du es auch gesehen, dass die Eltern so eng dran waren. Tja, und irgendwann hat er sich mehr und mehr emanzipiert. Und sie sind weniger mitgereist. Und sie waren aber auch immer wieder da, was ja völlig in Ordnung ist und verständlich. Vor allem, wenn das ganze Leben darauf aufgebaut ist, wie du es bei Tsitsipas beschrieben hast. Nur so ein bisschen Abstand irgendwann mal. glaube ich, tut jedem Menschen gut.
Ich stelle mir jetzt gerade vor, den 19-jährigen Boris Becker, da schon mit 2 Wimbledon-Titeln dekoriert und der Schwarm vieler, vieler Frauen. Und gerüchteweise hat Boris ab und zu auch mal eine Frau zum Abendessen eingeladen. Und dann kommt Elvira, die er ja sehr liebt. Also seine Mutter, jetzt auch gerade wieder ein eleganter Post. Ja, ja, ja. Dann kommt Elvira um die Ecke und sagt, Boris, heute Abend, ja, du weißt schon. Und dann hätte Boris wahrscheinlich gesagt, Mama, heute Abend nicht. Heute habe ich was anderes vor. Und ich weiß nicht, ob Holger Rune dazu in der Lage ist. Naja.
Genau. Ja. Das meine ich damit.
Ja, die Feel-Good-Story aus deutscher Sicht, endlich mal wieder eine, nachdem Struffi in Monte Carlo so gut war. Also Jannik Hanfmann ist, über Jannik Hanfmann lässt sich nur Gutes sagen, finde ich, weil er ein komplett ausgeglichener, netter, einfach wirklich ein netter, junger Mann, also jung, 31, ich wünschte, ich wäre noch 31, in Tennisjahren ist er vielleicht jetzt nicht mehr ganz so jung. Wie magst du die Reise von Jannik Hanfmann, die ja heute weitergeht mit dem Spiel gegen Daniil? Wie magst du diese Reise beschreiben in Rom?
Ja, also du hast komplett recht. Man muss, glaube ich, sehr, sehr lange suchen, bis man irgendwas finden könnte, um was Negatives zu sagen. Mir ist es nicht gelungen. Ich habe mich aber auch gar nicht erst auf die Reise
gemacht.
Nein, aber nur um zu beschreiben, er ist wirklich ein toller Mensch. Er hat einen ganz feinen Humor, gute Ironie dabei. Ja. Das macht mal richtig Laune bei den Unterhaltungen mit ihm. Er ist ruhig, er ist sehr, sehr smart und er ist einfach ein genialer Zeitgenosse, so das mal außenrum, um ihn zu beschreiben. Und ich glaube, dieses Smart-Sein hat ihm hier und da schon mal im Weg gestanden in seiner Tenniskarriere. Er ist schon ein Denker und das habe ich sogar wahrgenommen beim Match gegen Cecchinato. Da war er noch vorne im zweiten Satz, gewinnt ein Aufschlagspiel und sein Coach muss ihm zurufen, stay positive, was ja seltsam ist in dieser Phase des Spiels. Er war mit irgendeiner Rückhand, glaube ich, nicht zufrieden und hat dann gegrübelt und hat geflucht, obwohl er das Aufschlagspiel zugemacht hat. Und das meine ich mit, vielleicht ist er manchmal zu smart und zu viel Grübeln ist dabei. Vielleicht stand ihm das im Weg. Aber das Gute ist, wenn man so smart ist, dann weiß man auch oder weiß er, was er kann. Und er hat alle Waffen für dieses Spiel. Vor allem für das Sandplatzspiel. Das hat er ja uns zum Beispiel vor dem Taylor-Fritz-Spiel hat er es erläutert, er hat gesagt, er wird ihn mit Sandplatz-Tennis schlagen. Also variabel ohne Ende, wenn es ihm gelingt, gegen die Power von Fritz, es ist ihm gelungen, den Stop mal einstreuen, die Winkel rausholen, die er spielen kann und vor allem, man achte mal auch heute im Spiel gegen Daniil Medvedev auf die Variabilität im Aufschlag. Der kann ja 200 Sachen servieren, aber teilweise kommt der Erste mit 150, teilweise drunter, ist dann hier und da ein hoher Kick, ist was völlig anderes und damit müssen diese Spieler erstmal umgehen, weil so häufig gibt's das gar nicht auf der Tour, dass so unterschiedlich serviert wird. Also, der hat alle Waffen, das weiß er und das ist sehr spät bei ihm, glaube ich, angekommen und deswegen steht er aber jetzt völlig zurecht da, wo er steht. Er hat 2 Top-10-Spieler auf dem Weg bis hierhin geschlagen mit Fritz und Ruble. Es ist eine wunderbare Story, wie du sagst, Feel-Good-Story, Cinderella-Story. Wegen mir darf die weitergehen. Aber Medvedev wird schon auch noch mal ein Brett zu bohren sein.
Ja, also und du hast ihm ja verraten, dass er entweder gegen Medvedev oder gegen Zverev spielt. Ja, also ich glaube immer noch nicht ganz, dass es einen professionellen Tennisspieler gibt, auch von der Intelligenz von Jannik, der nicht wirklich aufs Tableau schaut und nicht weiß, wie es weitergeht. Aber wenn es wirklich so ist, good for him.
Eine kann ich dir nennen, die das genauso gemacht hat, Petkovic. Okay. Das weiß ich von Wimbledon, da musste ich ihr immer den nächsten Gegner sagen, okay, zum Interview kam.
Ja, schön. Gut, so wahnsinnig weit ist ja nicht gekommen, weil sie auf Rasen ja eigentlich gar nicht so gern gespielt hat, wenn ich mich richtig erinnere.
Aber ab und zu haben wir es dann doch mal gehabt.
Das ging dann einigermaßen. Ja, magst du noch zur generellen Gemengelage, die jetzt ja so ist, dass Alcaraz früh rausgegangen ist, gegen Fabian Marochan, also da wäre ich nie drauf gekommen, aber der Marochan hat einfach fantastisch gespielt. Und natürlich auch Novak Djokovic, der 6-2 den dritten Satz verliert dann gegen Holger Rune, wo die Leute sich dann natürlich immer über Rune aufregen. Ich habe gerade vorhin mit Götze drüber gesprochen, der sich auch über Rune aufregt. Aber ich finde nicht, dass sich Djokovic so wahnsinnig viel besser benommen hätte. Wie ist da deine Einschätzung der Kräfteverhältnisse?
Naja. pass auf, ich versuche das jetzt mal irgendwie zusammenzufassen, kommt nämlich noch ein Thema dazu. Die Kollegen aus München rufen mich gerade an, in der Newsline wird vermeldet, dass es heute eine Pressekonferenz von Rafael Nadal geben wird.
Genau.
Das wird bisher nur gemutmaßt, aber um was es da gehen wird, wissen wir alle.
Ja,
also steht zu befürchten, dass er die French Open absagt, vielleicht sogar schon heute. Das haben wir mal auf dem Zettel. Jetzt gehen wir von oben die Namen durch. Djokovic, er wurde auf der Pressekonferenz gefragt, ja, glaubt er denn noch an Roland Garros nach dem Auftritt? Hat er gelacht, hat er gesagt,
yes.
Und mit den Schultern gezuckt. War total nett. Vor allem, weil er es nicht weiter ausgeführt hat. Warum sollte er auch? Natürlich ist er Mitfavorit oder Favorit auf die French Open. Allerdings, ich habe schon nach dem ersten Interview, habe ich einen Post abgesetzt. Ah nee, ich habe es nur in der WhatsApp-Gruppe bei uns intern geschrieben und habe gesagt, hui, das habe ich noch nicht erlebt. Ohne Not hat er über seinen Körper gesprochen und dass es hier und da zwickt. Der hat natürlich häufig über seinen Körper gesprochen, aber dann gab es immer ein Thema, der Ellenbogen, was auch immer. Und dann hat er sich da geöffnet. Aber dass er ohne Not betont, dass der Körper hier und da zwickt, hat mich aufhorchen lassen. Ich glaube, wir erleben doch einen Djokovic, der nicht bis auf 45 ist, Grand Slams gewinnt, sondern der so langsam den Körper spürt. Und das kann hier und da einen Ausschlag geben. Und das kann es auch im Match gegen Rune gewesen sein. Dann, wenn wir die nächste Stufe runter in Anführungszeichen gehen, kommen wir zu Alcaraz. Wobei, vielleicht ist der dann sogar vor Djokovic aufgrund möglicher Verletzungen. Der ist ausgeschieden gegen den Marujan. Er hat ja selber gesagt, sowas kann im Tennis passieren. Das würde ich bei dem French Open gegen so einen Spieler nicht passieren. Ausrufezeichen. Der war hier vielleicht auch gar nicht in Bestform. Mein Madrid war kräftezehrend, das ist Heimturnier, da prasselt so viel auf den einen, da macht er Medienarbeit etc. etc. Irgendwelche Sponsorenveranstaltungen noch oben drauf und dann mal eben Finale gespielt in drei Sätzen gegen Jan-Lennard Struff. Vielleicht war der auch ein bisschen platt, ich weiß es nicht, aber da muss man sich keine Sorgen machen, der geht als Favorit zu den French Open und wird da wird weit kommen, wird wahrscheinlich Finale spielen, vielleicht sogar gewinnen. Rune hattest du noch angesprochen. Boah, der macht mir so Laune auf dem Court. Mir ist es natürlich zu viel, wenn er einen Schulschiedsrichter beleidigt. Das kann ich nicht haben. Der soll sich von mir aus mit seinem Gegenüber anlegen. Das ist unterhaltsam genug. Aber Schulschiedsrichter ist für mich einfach, den fasst er nicht an. Fertig aus. Aber sein Tennis macht mir einfach Spaß. Das ist irre. Und dieses Selbstbewusstsein, das Fehlende bei Zverev hatten wir angesprochen, ist bei ihm so
der explodiert.
Gut.
Also wirklich, der platzt fast vor selbst.
Aber doch, wie nimmst denn du es wahr? Aber doch nicht unsympathisch.
Nein,
also
eben
ist ja
nicht.
Kein, das ist ja kein Gockel.
Ja.
Weißt du, das ist kein Gockel. Das ist wichtig, sondern der steht da einfach. Und der hat Bock, Tennis zu spielen. Da sieht man, der ist noch jung, ist es noch nicht dieser Job. Wie Tsitsipas, der war früher in der Rolle. Hm. Der hat Tennis gespielt. Und das ist bei ihm jetzt halt ein Job geworden. Der ist so viel am Hadern und ist so ernsthaft geworden. Und das ist bei Rune noch nicht der Fall. Früher oder später kann es bei ihm auch kommen. Aber dem schaust du zu, weil er immer ein Grinsen im Gesicht hat und das Ding einfach gerne macht. Und deswegen schaue ich ihm auch gerne zu. Nochmal, da gibt es eine rote Linie, die überschreitet er hier und da, meines Erachtens nach. Aber auch nicht schlimmer, das hast du gesagt, wie andere Spieler. Genau, und dann Gemengelage Zverev hatten wir schon gesprochen, Medvedev, so, puh, ist halt dann, gell? Aber sind schon so ein paar Namen, die man mal durchgehen kann, auch für Roland Garros.
Das machen wir dann, zu gebotener Zeit. Jetzt schließen wir hier die Big Show 610. Moritz, vielen Dank. Wir werden dir heute Nachmittag wie immer ergriffen lauschen, diese Professionalität. Also ich feiere dich dafür, das ist wirklich grandios. Und wir haben jetzt ja gerade gemerkt, du liebst den Tennissport fast so sehr wie Heiko Olderb, das hast du nicht gehört, den Segelsport liebt. Aber wer diese Big Show gehört hat, weiß, wovon ich spreche.
Welchen Sport liebt er?
Segeln. Heiko hat seine Liebe für das Segeln entdeckt. Ja, das Ocean Race hat ihn komplett mitgenommen.
Ja, da muss ich auf jeden Fall ihn mal kontaktieren. Ich bin großer Segelfan auch. Schöne Grüße, Heiko. Grüß dich.
Mach ich. Man kontaktiert euch, ich gebe dir die Nummer. Das war's, die Big Show 610 mit dem großen Moritz Lang aus Rom. Wir hören uns nächste Woche.